Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die türkische Hizmet-Bewegung, besser bekannt als Gülen-Bewegung. Und international so richtig bekannt ist sie seit dem Sommer 2016 durch den Putschversuch in der Türkei. Für den wurde und wird die Gülen-Bewegung verantwortlich gemacht, was sie aber immer bestritten hat. Ihr Kopf, Fethullah Gülen, der war damals schon lange im selbstgewählten Exil. Seit 1999 lebte er in den USA. Seine Bewegung, die gilt zugleich als islamisch-konservativ und als modern. Sie legt sehr großen Wert auf Bildung. Die Anhänger sind, oder besser waren, in vielen wichtigen Einrichtungen in der Türkei an einflussreichen Positionen zu finden. Jetzt ist Fethullah Gülen in den USA gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Nicht nur in der Türkei, auch in Deutschland war er umstritten. Den Publizisten Eren Güvercin, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, habe ich gefragt, was ist das Vermächtnis von Fethullah Gülen?
Das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Fethullah Gülen war natürlich eine schillernde Persönlichkeit, der jahrzehntelang als Prediger sehr großen Einfluss hatte in der Türkei, aber auch in der türkischen Community außerhalb der Türkei. Er hat ein großes Netzwerk aufgebaut mit sehr, sehr vielen finanziellen Mitteln. Und er war aber auch eine sehr politische Person. Also seit den 80er Jahren hatte er immer eine sehr große Nähe zur Macht. Jetzt wird sich zeigen, jetzt mit dem Tod von Fethullah Gülen, wohin sich diese Organisation, dieses Netzwerk sich bewegt, was davon übrig bleibt, was für interne Machtkämpfe jetzt auch eventuell entstehen. Das wird man beobachten müssen.
Stichwort interne Machtkämpfe. Gibt es schon irgendwelche Anzeichen, wie die Nachfolge geregelt ist von Gülen?
Das ist noch völlig unklar. Es gab schon in der letzten Zeit immer wieder Gerüchte über Machtkämpfe. Je älter Fethullah Gülen wurde und vor allem auch seine Krankheit vorangeschritten ist, gab es Netzwerke innerhalb der Gülen-Bewegung, die versucht haben, sozusagen die Kontrolle über die Organisation und die Finanzen zu bekommen. Und das wird jetzt natürlich nach seinem Tod massiv zunehmen. Und da zeichnet sich heraus, dass es zwischen dem amerikanischen Führungszirkel, also in den USA, und dem europäischen Führungszirkel sehr große Meinungsunterschiede gibt, und das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit noch zuspitzen.
Jetzt haben Sie die USA und Europa genannt, mit Europa vermutlich nicht die Türkei gemeint, weil in der Türkei ist die Bewegung ja massiv bekämpft worden nach dem Putschversuch 2016, der ihr ja zur Last gelegt wird. Also besteht die Gülen-Bewegung im Grunde nur noch im Ausland?
Die Gülen-Organisationen existieren vor allem in Europa, in Deutschland, in den skandinavischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Da sind sie sehr präsent. Sehr viele ihrer Mitglieder und auch vor allem Führungsfunktionäre haben das Land verlassen. Zahlreiche Mitglieder der Gülen-Bewegung sind inhaftiert oder stehen vor Gericht in der Türkei. Also in der Türkei stehen sie unter einer massiven Verfolgung durch das AKP-Regime, weil die Gülen-Bewegung spätestens seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 als das größte politische Feindbild von Erdogan auserkoren wurden. Und sämtliche staatliche Behörden gehen massiv gegen Gülen-Anhänger auch in der Türkei vor. Daher ist die Präsenz der Gülen-Bewegung in der Türkei minimal.
Ja, dieser Putschversuch, der wurde im Grunde sofort damals im Juli 2016 Gülen vorgeworfen. Gülen selber und seine Bewegung haben das immer zurückgewiesen. Wie bewerten Sie das heute mit 8 Jahren Abstand? Welche Rolle hat oder hat nicht die Gülen-Bewegung in diesem Putschversuch gespielt?
Also ob die Gülen-Bewegung oder Fethullah Gülen persönlich eine Rolle gespielt hat oder nicht, kann man Stand heute nicht wirklich seriös beantworten. Es gab natürlich im Vorfeld des Putschversuchs einen erbitterten Kampf zwischen politischen Machtkampf zwischen der Gülen-Bewegung und der AKP-Regierung. Sie waren ja lange Jahre sehr wichtige Alliierte, und ohne die Unterstützung der Gülen-Bewegung und vor allem halt auch der Gülen Gülen-Anhänger, die fester Bestandteil des Justiz- und Polizeiapparats waren in der Türkei, hätte Erdogan den Staat nicht so umbauen können, wie wir es heute vorzufinden haben. Also sie waren lange Jahre sehr enge Alliierte, aber es kam dann zu einem Bruch, zu einem Machtkampf. Gülen wollte seinen Einfluss, seinen großen Einfluss innerhalb des türkischen Staates nicht abgeben und Erdogan hatte etwas dagegen. Da gab es schon die ersten Anzeichen, dass es einen Machtkampf gibt. Das mündete dann am Ende in diesen Putschversuch, aber bis heute, selbst 8 Jahre nach diesem gescheiterten Putschversuch, gibt es keine seriöse Aufarbeitung dieses Putschversuchs. Wer war wirklich involviert? Wer ist dafür verantwortlich? Wir haben in der Türkei keine unabhängige Justiz, sodass man dem Urteil der türkischen Gerichte nur ansatzweise auch nur trauen könnte. Ich glaube, das, was in dieser Putschnacht passiert ist, werden wir erst dann aufklären, wenn die Türkei wieder eine stabile Demokratie ist und vor allem auch wieder eine unabhängige Justiz hat. Das wird unter der regierenden AKP nicht stattfinden.
Ich will nochmal zurückkommen auf diesen Bruch zwischen Gülen und Erdogan. Also Fethullah Gülen wird oft jetzt auch als Wegbereiter, so klang das ja bei Ihnen eben auch, bezeichnet von Erdogans politischem Aufstieg und dann später eben als Widersacher, als Staatsfeind Nummer 1. Sie haben gerade schon gesagt, da ging es um Macht. Beides sind ja islamisch konservative Bewegungen, also die Gülen-Bewegung und die AKP von Erdogan. Gab es auch religiöse, theologische Differenzen zwischen den beiden oder ging es da wirklich nur um Politik und um Einfluss?
Nein, also theologische Differenzen waren nie ein Thema. Die Gülen-Bewegung, das Netzwerk von Fethullah Gülen war spätestens seit den 80er Jahren sehr stark auch im Staatsapparat. Sie haben Anfang der 80er Jahre die Nähe zum Putschregime, damaligen Putschregime gesucht, weil Anfang der 80er Jahre hatte das türkische Militär geputscht und sie haben immer die Nähe zur politischen Macht gesucht und haben darüber enormen Einfluss im türkischen Staatsapparat gehabt. Sie waren sehr präsent im Bildungssektor, aber vor allem im Justiz- und Polizeiapparat. Und dieser Einfluss auf den türkischen Staatsapparat hat während der ersten AKP-Regierungsjahre nochmal massiv zugenommen, weil beide Seiten davon profitiert haben. Erdogan war klar, er wird das Militär, was traditionell kemalistisch orientiert war, nicht entmachten können, ohne die Hilfe von Fethullah Gülen und seinen Netzwerken im Justiz- und Polizeiapparat. Und auf der anderen Seite hat Fethullah Gülen gesehen, dass er auf die neue politische Machtrealität der AKP setzen muss, um seinen Einfluss im türkischen Staatsapparat nicht zu verlieren. Also eine Hand hat die andere gewaschen, bis es zu dem Punkt kam, wo beide Seiten keine Eingeständnisse machen wollten. Gülen wollte nicht darauf verzichten, dass er weiterhin großen Einfluss vor allem in dem Bildungsapparat hat und auch in anderen staatlichen Einrichtungen. Und das war der entscheidende Grund für diesen Bruch. Also es war ein politischer Machtkampf und hatte jetzt nichts mit unterschiedlichen Vorstellungen von Theologie oder religiösem Leben zu tun.
Eren Güvercin zum Tod des Predigers Fethullah Gülen. Güvercin ist einer der Gründer der deutsch-muslimischen Alhambra-Gesellschaft und das Interview haben wir aus Termingründen vorher aufgezeichnet.